Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich zu wissen, dass ihr am Stream seid. Und ich wünsche euch allen ein ermutigendes und fröhliches 2022. Das brauchen wir. Und dabei können wir uns auch gegenseitig helfen, oder? Machen wir. Ja, Neujahr haben wir jetzt gestern gehabt. Aber Neujahr geht jetzt quasi in dieser Stunde zu Ende, nämlich Neujahr. Statt Nein. Ja? So, das hat ja schon die Jenny gesagt, dass wir das 24-Stunden-Gebet hier in der Christuskirche so genannt haben. Und das sollte auch bewusst, weil wir ja tatsächlich drüber nachgedacht haben, wann machen wir das denn am besten? Irgendwann Mitte Januar oder so, da haben wir gesagt, wir wollen da ein Zeichen setzen und diese Symbolik bewusst setzen, dass wir dieses Jahr im Gebet beginnen als Christuskirche und dass wir Gott sagen wollen, wir vertrauen nicht auf unsere Erfahrungen und auf alles Mögliche, sondern wir suchen dein Angesicht und bitten dich, dass du dieses Jahr füllst. Und apropos füllen, dazu haben wir dann auch nachher noch eine weitere Symbolik, die wir dann aber später noch erklären werden. Und der Symbolik nicht genug. Viele haben in dieser Nacht auch nur symbolisch geschlafen, aber es wird sich schon gelohnt haben. Ja, also ich sage nochmal allen Beterinnen und Betern Dank, dass sie diese 24 Stunden mitgestaltet haben mit ihrem Glauben, mit ihrem Wachbleiben, mit ihrer geistlichen Wachheit. Ganz toll. Es gab im 17. Jahrhundert einen Dichter, recht bekannt geworden, John Milton. Der war aber nicht nur so ein Schöngeist, ne, wie man das den Dichtern vielleicht unterstellen mag. John Milton war nicht nur Dichter, sondern er war auch ein hoher Staatsbeamter und mit wichtigen politischen Funktionen betraut. Und er war auch ein Denker, der zum Beispiel auch die Staatstheorie weiterentwickelt hat. Ne? Gibt es auch heute noch, Staatstheorie. So, er war also nicht so ein verträumter, versonnener Zeitgenosse, sondern er wusste ganz genau, was in dieser Welt vor sich geht. Und trotzdem war er ein Dichter und er ist bekannt geworden für das Gedicht »Das verlorene Paradies«. Und in diesem Gedicht, das verlorene Paradies, vergleicht er alles Schwere und alles Schwierige und alles Schlimme in der Geschichte mit einem Komposthaufen. Ja, also die gab es damals schon und wir wissen ja, wie so ein Komposthaufen funktioniert. Alles, was nicht mehr zu gebrauchen ist, schmeißt du da rein. Alles, was verdorben ist, sowieso. Ob das jetzt Eierschalen sind, verdorbenes Gemüse, alte Blumen, Laub, alles kommt da rein. Und wir wissen das ja vielleicht auch aus unserem eigenen Garten. Wenn man Zeit genug hat, dann nimmt man an einem Wunder teil. Ja? Weil aus diesen ganzen verdorbenen Sachen entsteht sozusagen was richtig Wertvolles, nämlich so Humus, Komposterde, ne? Die richtig gut ist zum Düngen und zur Verbesserung der Bodenqualität. So, und das steht tatsächlich in dem Gedicht, das er geschrieben hat und für das er sehr bekannt wurde. Und er vergleicht, also Miltons Kernaussage ist die, selbst die schlimmsten Ereignisse, die uns persönlich und auch als Gesellschaft treffen können, haben in Gottes Plan noch das Zeug dazu, sich weiterzuentwickeln hin zu etwas Gutem. Wichtig zu werden, nützlich zu werden, wertvoll zu werden. Sie haben die Aussicht auf etwas Gutes. Und er macht diese Entwicklung und diese Verwandlung nicht zuletzt fest an Jesus, der ja auch in eine geschichtliche Erfahrung reingegangen ist, ne, mit seinem Leben, aber auch mit seinem Sterben. Und Golgatha war im Grunde genommen auch so ein großer Komposthaufen. Alle, die man nicht mehr brauchte und wollte, die hat man da entsorgt. Und er verwandelt diesen Grabeshügel oder diesen Hinrichtungsort durch seine Auferstehung zu etwas ungeahnt Wertvollem. Und das will ich auch für 2022 erwarten. Bei allem, was uns begrenzt und defizitär immer noch in den Knochen steckt, Gott hat das Zeug, Geschichte zu weiten und Entwicklungen zu ermöglichen, die ungeahnt gut sind. Warum? Weil er Gott ist und weil er diese Menschheit nach wie vor liebt. Jetzt können wir die Frage stellen, okay Gott, da erwarten wir also wirklich was Gutes von dir. Du kannst anfangen, in Klammern, mach mal. Ich will aber mit dieser Predigt heute auch die Frage stellen, wie verknüpft sich das denn womöglich mit uns? Und was bringt denn Gott dazu, etwas zu tun, weil wir der Auslöser dafür sind? Was will er auch an Glauben, an das Gute, an das Wertvolle in uns wachrufen? Diese Frage möchte ich mit dieser Predigt stellen. Und ich sage dir, ich habe mir gleich zu Anfang des Jahres einen echt schwierigen Text rausgesucht. Also schwierig ist daran, dass Jesus in einer Weise begegnet, wo man denkt, also du musst mir Jesus am Anfang des Jahres schon anders predigen oder so, dass ich erkenne Jesus ja kaum wieder. So, ne? So, ich nenne diese Predigt die unerhörte Frau und der noch unerhörtere Jesus. Ja, wieder ein sehr eingängiger Predigtitel. Gut. Matthäus 15, das lese ich uns jetzt. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Geist gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. In Klammern, das ist peinlich. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Okay, nähern wir uns mal diesem Text aus Matthäus 15. Den ersten Gedanken habe ich genannt: überschrittene Grenzen. Ja? Also wie uns Jesus hier begegnet, ist ja eigentlich gefühlt eine Grenzüberschreitung. Ne? Wirst du wahrscheinlich auch so empfunden haben. Eigentlich überschreitet er sogar zwei Grenzen. Er geht erstmal über die Grenze Israels hinweg und ist dann im Gebiet von Sidon, was habe ich gelesen? Tyros und Sidon. Das sind große phönizische Städte, auf jeden Fall außerhalb von Israel. Heutiges Syrien. So, aber dann kommt die eigentliche Grenzüberschreitung, nämlich sein Umgang mit dieser Frau. Und das ist ja nun echt nicht von Pappe, ne? Wie er sie da bezeichnet. Und man denkt sich, also Jesus, so kenne ich dich ja gar nicht. So schroff und so abweisend, wo du doch sonst immer so offen und zugewandt bist, was ist denn mit dir passiert? Und was wir uns ja auch noch vor Augen führen müssen, sie ist immerhin eine Mutter eines Kindes, das krank ist. Und das rührt ja an sich schon mal ans Herz. Ich meine, wer selber Kinder hat, der weiß, wie sehr und auch wie schwer man darunter leiden kann, wenn es den eigenen Kindern nicht gut geht. Ja, also das dreht einen förmlich durch den Wolf. Und entsprechend ist auch ihr Einsatz. Ne? Sie bittet: Ich brauche deine Hilfe. Jetzt. Und er gibt ihr keinen Anschluss, keinen Anschluss unter dieser Nummer, würde man sagen können. Keine Antwort kommt. Steht da ausdrücklich, er antwortet ihr nichts. sehr unhöflich. Er antwortet ihr nichts. Und sie schaltet einen Gang höher und veranstaltet so ein regelrechtes Nervprogramm, ne, läuft dann hinter allen hinterher und sagt, Jesus, ne, bleib mal endlich stehen. Und das merken dann auch die Jünger und bitten ihn, du, hör mal, das wird jetzt langsam unangenehm hier, die Leute gucken schon und sie hört gar nicht mehr auf. Und dann kommt diese Antwort an die Jünger, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Ja, und wie klingt das? Das klingt wie Servicewüste. Ja? Als ob er da so einen desinteressierten, abweisenden Beamten irgendwo hinter so einem Schalter hast und sagt, ich bin für Ihre Frage nicht zuständig. Ne? Servicewüste. Und dann wirft sie sich vor ihm nieder, steht da wörtlich, sie wirft sich nieder und bittet, Herr, hilf mir. Hilf mir. Und dann kommt die Antwort, die einen also richtig fassungslos macht. Wir haben das gehört, das ist unerhört. Die Juden werden mit den Kindern verglichen und die Nichtjuden, die Heiden, mit Hunden. Ne? Das machen wir heute. Da hast du also gleich die Presse am Hals. Ne? Womöglich auch zu Recht, weil das ist wirklich, das ist eine Beleidigung, kann man nicht anders sagen. Schroffer kann man nicht Nein sagen. Schroffer kann man nicht Nein sagen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. So, jetzt die Frage, wie kann sich Jesus erlauben, so mit ihr zu reden? Was war mit ihm los? Sie bittet ja noch nicht einmal für sich, sie bittet für ihr Kind, das krank ist. Und das macht die ganze Sache ja so schwierig, weil alles so von ihm abperlt. Es gibt Menschen, die sagen würden, also so eine Erfahrung habe ich mit Gott auch schon gemacht. Ne? Da brennt die Hütte, alles stürzt ein, aber kein Anschluss unter dieser Nummer. C.S. Lewis, ein bekannter englischer Schriftsteller, ein Christ, hat mal Folgendes geschrieben. Ich zitiere ihn mal. Und wo bleibt Gott? Wenn man glücklich ist und sich ihm mit Dank und Lobpreis zuwendet, wird man mit offenen Armen empfangen. So wenigstens empfindet man es. Aber geh zu ihm in verzweifelter Not. Wenn jede andere Hilfe versagt, was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt. Ich bin sicher, wir könnten jetzt ein paar Beispiele hier aus unserer anwesenden Gemeinschaft aufstehen lassen und sagen, ja, das habe ich erlebt. Und du zu Hause wahrscheinlich vielleicht auch. Also wie kommt es, dass Jesus so reagiert, so drauf ist? Also unerhört und jetzt kommt überraschend. Überraschender Glaube, so nenne ich den nächsten Punkt. Also man hat schon Umfragen gemacht unter Kunden, warum die ein Unternehmen verlassen und zu einem anderen gehen und zu 80% ist der Grund schlechter Service. Ja, wenn man das Gefühl hat, die veräppeln mich doch alle, da interessiert sich doch keiner. So, die Frau hätte jetzt eigentlich sagen können, also bei dem Service, bei der Behandlung sieht er mich nie wieder. Ne? Die eine Erfahrung reicht für immer. Jesus, schönen Tag noch. Aber diese unerhört gebliebene Mutter, diese unerhört gebliebene Frau entwickelt jetzt einen unerhörten Glauben. Sie entwickelt wirklich einen unerhört großen Glauben. Und es lohnt sich zu fragen, ob Jesus nicht genau das beabsichtigte, sie aus der Reserve zu locken und ihr diesen Glauben zu ermöglichen, weil sie sich emporschwingt. Und was wirklich enorm ist, also meine These ist, Jesus wollte diesen Glauben, diese Haltung in ihr freisetzen. Und enorm ist, dass diese Frau, die keine Gelehrtin der Schrift ist, aber bemerkenswerte theologische Einsichten findet. Sie schlussfolgert nämlich, wir haben das gehört, sie schlussfolgert nämlich, ja, Herr, du hast recht. Die Juden gehören an den Tisch. und alle anderen eher unter den Tisch. Ich spiele nicht in der gleichen Liga. Ich bin in euren Augen eine Heidin. Die Juden gehören an den Tisch. Aber selbst die Hunde gehören in den Haushalt des Hausvaters. Und sie werden von dem Hausvater mitversorgt. Und deswegen nenn mich, wie du willst. Aber wenn du mich eine Hündin nennst, ich gehöre mit in den Haushalt des Hausvaters. Deswegen versorge mich mit dem, was ich brauche und was ich mir nicht selber geben kann. Versteht ihr das? Sie schlussfolgert also in einer bemerkenswerten theologischen Einsicht und sagt, Jesus, ich lass dich hier nicht weg. Ne? Sie packt ihn im Grunde genommen bei seiner Ehre und sagt, alle gehören, Mensch und Tier, alle in den gleichen Haushalt. Deswegen, ich habe das Recht und auch den inneren Anspruch, dass du jetzt für mich da bist. Und das ist echt enorm. Die meisten wären gegangen, alle glaube ich. Und sie sagt, ich lasse dich hier nicht weg. Kümmere dich um mich. Und sie demütigt sich, aber gleichzeitig verwandelt sie sein Nein in ein Ja. Und das ist bemerkenswert gut, weil sie ja sagt, du bist auch für mich verantwortlich. Und ich bin überzeugt, dass Jesus sie genau da haben wollte. Und das kann ich auch noch ein bisschen ausführen. Aber er setzt ihr dieses Stoppschild nicht, um sie zu stoppen oder wegzuschicken, sondern weil er wusste, dass das Ganze dazu führen würde, dass sie mit ihrer Erwartung nur noch mehr aufs Gas geht. Versteht ihr? Dass sie sagt, also du kriegst mich hier nicht abgeschüttelt, mach was du willst. Sie schwingt sich mit ihrem Glauben in eine ungeahnte Höhe und das, was wie Zumutung aussieht, ne, Hund, das, was wie Zumutung aussieht, war von Jesus von Anfang an als Zutrauen gedacht. Du, ich traue dir diesen ungeahnt großen Glauben zu. Aber wir müssen ihn jetzt erst einmal hervorlocken. Und das, was auch so bemerkenswert ist, ist die Frage, wo sich das Ganze eigentlich abspielt. Also angesichts ihrer Widerstände, was meine ich mit Widerständen? Krankes Kind, ne, das Leben ist nicht fair. Gott, der sich ja bis auch noch nicht gemeldet hat und ablehnender Jesus, angesichts dieser Widerstände kommt sie zu einem außergewöhnlichen Glauben und kommt in eine Dimension, von der sie gar nicht wusste, dass sie glaubensmäßig da spielen kann. Aber Jesus wusste es, dass sie da spielen kann. Und ich glaube, dass sich das auch in unserem Leben manchmal so abspielt. Dass es Erfahrungen gibt, die uns massiv abbremsen lassen oder uns enttäuscht dastehen lassen, wo wir vielleicht verletzt sind, enttäuscht sind, verlassen sind. Aber ich glaube, dass diese Momente auch einen tiefen Sinn in sich tragen, weil sie uns irgendwie in eine Entscheidung führen wollen. Was mache ich jetzt damit? Ja? Gebe ich mich geschlagen oder hämmere bei Gott an die Tür, so lange, bis er aufmacht. Ich habe das mal gemacht beim, ich sag's mal kurz, das habe ich A gesagt, jetzt muss ich B sagen. Ich habe mal einen Drogenabhängigen betreut und ich wusste, dass er da ist, aber er hat sich seit Tagen nicht gemeldet. Ich wusste, der ist total abgestürzt. Und dann habe ich mich vor seine Tür gestellt und ich wusste, dass er da ist und ich wollte ihn sehen. Und ich habe so lange gegen seine Tür gehämmert, ne, bis ich dachte, irgendwann wird es dir so peinlich, dann weiß es nämlich das ganze Haus, das war ein Mehretagenhaus, ne, du wirst schon aufmachen. Ne. Und nach 5 Minuten hat er aufgemacht, hat gesagt, kannst du jetzt mal aufhören? So, also es bringt was eindringlich und nachdringlich, nachdringlich, das Wort gibt es nicht, eindringlich zu sein. Wollte sie Jesus tatsächlich abblitzen lassen? Nein. Wollte er nur für die Israeliten da sein, wie er das gesagt hat? Nein. Warum? Nein. Warum ist er jetzt im Ausland? Warum ist er da, wo die Heiden sind, in Phönizien? Das ist auch eine Symbolik, das ist ein Hinweis darauf. Worauf nämlich? Ich will es versuchen zu erklären. Jedes Evangelium Es gibt ja derer vier, ja? Jedes Evangelium ist auf eine bestimmte Aussage hin komponiert worden. Matthäus Evangelium geht es darum, der Messias kommt in sein Volk. Was macht Israel mit seinem König? Wird es sich öffnen? Wird es die Botschaft Gottes im Messias annehmen? In der Person des Messias? Und schau ins Matthäus Evangelium, wie oft die Tür zuknallt Jesus gegenüber. Ja? Und Israel macht nicht mit, öffnet sich nicht, begegnet seinem König mit Misstrauen, Ablehnung, Skepsis, Unglauben. Ich lese mal eine Stelle aus Matthäus natürlich. Wegen ihres Unglaubens tat er in seiner Heimat nur wenige Wunder. Sie machten nicht mit. Dabei waren sie diejenigen, die es hätten können und können sollen. Glauben. Wegen ihres Unglaubens. Aber das Matthäus-Evangelium zeigt das auch und Jesus öffnet sich zunehmend mehr im Verlauf des Evangeliums für diese Gruppe der Heiden, die eigentlich oder unqualifiziert gewesen sind, weil sie ja gar nicht glauben konnten, die Heiden, was hatten die denn Ahnung von Gott? Sie öffnen sich. Sie sagen, okay Jesus, wenn du meinst, dann probiere ich das jetzt mal. Wenn du das gesagt hast, okay, dann gehe ich los. Jesus nennt sie Hund, aber er zitiert den Sprachgebrauch der Juden und macht damit eines deutlich. Ihr Juden, die ihr erwählt seid zu glauben, ihr macht nicht mit, aber die, die ihr Hunde nennt, die in euren Augen nicht das Zeug haben zu einer vitalen, kraftvollen und erfahrungsreichen Erfahrung mit Gott, die glauben. Wie kommt das? Seine eigenen Leute haben den Glauben eingestellt. Wie kommt das? Aber diese unwürdigen Heiden, die waren immer wieder diejenigen, die reagiert haben. Ich nenne noch mal eine andere Stelle, natürlich aus Matthäus. Wie jemand, der Heide ist, glaubt und Jesus sagt, Matthäus 8, wahrhaftig. Also Jesus will damit sagen, enorm. Guckt euch das an. Solch ein Vertrauen, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nirgends gefunden. Und wieder attestiert er Menschen, die das eigentlich gar nicht können, dass sie es können. Ich glaube, dass wir auch in Erfahrung geraten, wo wir von Zeit zu Zeit durchgerüttelt werden. Wo wir von Zeit zu Zeit auf den Kopf gestellt werden, abgewiesen werden. Scheinbar auch von Gott. Aber das sind alles bedeutsame Momente, weil sich in diesen Momenten auch eine Frage stellt, eine Frage stellen kann. Werden wir durch das Schwere hindurchblühen? Ja? Werden wir uns im Glauben gegen den schweren Stein anstemmen oder uns geschlagen geben? Und ich möchte diese Frage gerade am Anfang des Jahres stellen. Mir, dir, uns. Uns auch als Glaubensgemeinschaft. Weil es ist ja auch eine Zeit, wo man irgendwie doch versucht, es sich geschlagen zu geben. Ne? Was plane ich, was mache ich, was kann ich, was darf ich? Ne? Das ist alles auch echt eine Versuchung und in gewisser Weise gefährlich. Aber es ist möglich, sich durch das Schwere im Glauben, durch das Schwere hindurch zu blühen. Und ich bin dankbar für die Momente in meinem Leben, ich sage jetzt nicht, dass es Millionen sind, aber ich bin dankbar, dass es diese Momente in meinem Leben gibt und gab und hoffentlich noch geben wird, wo ich merkte, Gott, ich brauche jetzt mal ganz schnell Lösungen, ja? Wir suchen alle Lösungen, wenn wir Probleme haben. Und Gott sucht Vertrauen in unserem Leben. Zutrauen in seine Macht. Glauben nennt sich das. Und manchmal ist dieser Druck wichtig, weil also ich kann dir jetzt mal so eine Tube in die Hand geben, angenommen, da steht nicht drauf, was drin ist. Du weißt nicht, was drin ist. Es kann aussehen wie Mayonnaise. Es kann aussehen wie Zahnpasta. Du kriegst erst mit, was drin ist, wenn du drauf drückst. Ja? Willst du Zahnpasta essen? Nee, lieber Mayonnaise. Also gerade im Druck zeigt sich, was ist eigentlich drin? Ne? Unglaube? Glaube? Geben wir uns geschlagen? Resignation? Oder sagen wir, du, da geht noch was, Gott. Und ich glaube, du bist ganz anders. Jesus stellt einmal eine Frage. Wird der Menschensohn, das ist Lukas 18, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ich möchte fragen, wird der Menschensohn, wenn er mit uns zusammen dieses Jahr 2022 betritt, wird er Glauben finden? In unserer Gemeinschaft, in dieser Christuskirche, in deinem Leben, wird er Glauben finden? Und wenn du sagst, ich bin eigentlich unqualifiziert, fühle mich regelrecht disqualifiziert, weil ich bin noch nicht lange gläubig oder ich habe gerade so schwierige Sachen hinter mir und ich weiß auch gar nicht, ob Gott mich noch mag. Er mag dich. Er liebt dich sogar. Und er will, dass du ihn und seine Treue und sein Herz in Besitz nimmst und dass du dich nicht geschlagen nimmst. Und deswegen will ich dich fragen, was wirst du im Glauben in Besitz nehmen? Was willst du in 2022 im Glauben dir zu eigen machen? Weil du sagst, Gott, ich kann es mir nicht nehmen, aber ich will es von dir bekommen. Ich bete um ein Wunder, ich bete um dein Eingreifen, ich bete um deine Gegenwart in diesen konkreten Fragen meines Lebens. Und das will ich mir dann am Ende nicht irgendwie zurechtbiegen, was alles geschehen ist, sondern ich will wissen, dass du das warst, der das geschenkt hat. Was wird die Tür sein, an die du anklopfst oder, wenn nötig, anhämmerst. Trotten wir jetzt nicht in ein Jahr und sagen, mal gucken wir erst mal, dass Corona zu Ende ist und dann gucken wir mal, was wir glauben wollen. Glaube geht heute los. Und ich bitte dich darum. Und ich würde dir das so wünschen. Nein, ich würde es Jesus wünschen, dir auch. Ich würde es Jesus wünschen, dass er an irgendeiner Stelle deines Lebens in diesem Jahr 2022 sagen kann, also solch ein Vertrauen habe ich lange nicht gesehen. Selbst bei, also bei vielen nicht, aber bei Ralf habe ich es gesehen. Dieses Vertrauen. Bei Frank, ich habe es gesehen, dieses Vertrauen. Bei Kathi. Ihr Glaube ist groß, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Das sagt er dieser Frau und ich wünsche dir, ja, dass das auch eine Botschaft ist, die du bekommst. Dein Vertrauen ist groß. Sowas habe ich lange nicht gesehen, sagt Jesus. Es soll geschehen, was du willst. Gott segne 2022 und uns. Amen.